habe ich mir in mein Notizbuch dieses Bild mitgebracht. Das zeigt eine Szene in Vrindavan, der Govardhan-Hügel. Ein sehr mystischer Hügel, wenn man so will. Auf ihm lastet ein Fluch. Allerdings ein segenbringender Fluch. Der Fluch besagt, dass dieser Hügel jeden Tag um die Höhe eines Lemsams kochen ist, im Boden versinkt. Es war also mal ein ganzes Gebirge. Aber seit der Zeit, die jetzt sehr weit zurückliegt, sinkt ja. Und das kann man, so hat man mal gemessen, auf seismografische Weise, so habe ich mich unter informieren lassen. Seit Ort, wo Krishna seine fernsehbaren Spiele in einer Abrakat, einer für das physische Auge nicht manifestierten Weise noch einmal zeigte. Schöne Erinnerung. Ich möchte heute sehr gerne ein wenig für euch sprechen über das spirituelle Thema. Doch bevor ich anfange, möchte ich euch allen herzlich danken, dass ihr gekommen seid und Zeit genommen habt, euch Zeit genommen habt. Ich muss mich auch gleich entschuldigen, ich bin noch nicht so gut in Deutsch wieder, ich war jetzt längere Zeit entweder dabei, ein Schweigegelübde abzulegen oder auch Englisch zu sprechen. Also ich werde ein paar awkward, ein paar komische Formulierungen hören. Ich werde aber versuchen zu reduzieren. Ich möchte euch deswegen danken, dass ihr hierher gekommen seid. Heute, weil ich glaube, wichtig ist, euch mitteilen zu können und somit zu rechtfertigen, ungefähr eine halbe Stunde von eurer Zeit in Anspruch zu nehmen mit dem transzendentalen Thema. Bevor ich jedoch beginne, möchte ich ein Mantra chanten, den man chantet vor Vorlesung. Und manche von euch kennen und sind herzlich eingeladen, mit den Chanten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo
Die alten heiligen Schriften, die Vedas, machen einen interessanten Punkt. Sie teilen uns mit Tattvam Asi. Tattvam Asi, dieser Punkt oder dieser Satz, ist ein sogenannter Sutra. Sutra ist ein Satz, der eine ungeheure Bedeutung in ein Signal hineinbringt, ein Mantra hineinbringt. Es gibt das heutzutage in der Computertechnologie in etwas, sagen wir einmal, gespiegelter oder reflektierter Form. Man kann ein ganzes Buch in einen sogenannten ZIP-Codex hineintun. Das sind so ein paar Signale, die man dann rüber sendet auf einen anderen Computer. Und wenn man dann das auseinander nimmt, sozusagen faltet, hat man schließlich auf seinem Harddisk oder selber keinen Computer, auf den da nicht so erfahren drin, aber man hat irgendwo diesen Ding. Das ganze Buch gespeichert. So, dieses Sutra, Tattvam Asi, sagt uns nichts weiter als, das bist du. Na, was denn? Das bist du bedeutet, oder dieser Satz findet statt oder wird gesprochen innerhalb eines größeren Zusammenhangs, wo die spirituelle, die ewige Natur besprochen wird. Das heißt dort, an dieser Stelle, dass es, dass diese spirituelle Natur weder Anfang noch Ende hat. Selbst wenn alles in dieser Welt vernichtet ist, so bleibt diese spirituelle Natur so wie sie ist. Ewig oder Glückseligkeit und Wissen. Und Tat Vamasi bedeutet nichts anderes als das bist auch du. Du bist auch von dieser spirituellen Natur ewig voller Glückseligkeit und voller Wissen. In einer Formulierung, die uns vielleicht eher erreicht als solch hohe, hochklingende Sätze, so abstrakte Konzepte, könnte man sagen, was wir nicht sind. Das ist impliziert in diesem Satz. Tatvamasi, du bist ewige spirituelle Seele. Da gibt es eine Implikation, etwas, was da drin enthalten ist. Nämlich, du bist nicht der Körper. Der Körper ist nämlich nicht ewig. Er wird bezeichnet als Asat, vorübergehend. Ist ganz gewisse Zeit da. Wächst heran, fällt wieder. Der Körper ist nämlich auch nicht glückselig. Er ist eine, soll ich mich ausdrücken, eine Brutstätte für Leid. Ich merke jetzt zum Beispiel, dass meine Plombe langsam einen Riss hat, der sich immer weiter öffnet, was also bedeutet, dass ich irgendwann einmal wieder meinen Zahnarzt voll philosophieren werde, wie zeitweilig Schmerz ist. Wenn er mich fragt, ob ich eine Schmerzspritze brauche. Er ist ein Asa, er ist Nirananda. Und wir müssen uns Wissen erwerben. Nicht so, dass wir von selber erleuchtet oder von selber in Kenntnis sind über so viele verschiedene Dinge. Wir müssen jetzt fragen, wie heißt du nochmal? Ich glaube, ich habe dich mal gesehen. Wie war das nochmal oder wie erlerne ich das? Es gibt nicht so etwas wie einen physischen Körper. Lernt man ein ganzes Leben hindurch. Nur wenig oder sehr selten so sagt man, kommt es vor, dass wir Zugang haben zu einem Wissen, was wir intuitiv wahrnehmen und das in ihrer ganzen oder seiner ganzen Fülle so konkret und so exakt vor uns liegt, dass wir danach oder damit schwerwiegende Probleme zum Beispiel lösen können. So, wenn die Veden sagen, Tatvamasi, du bist eine ewige spirituelle Seele, voller Glück, Seligkeit und voller Wissen, so ist das ein Satz, der uns vielleicht erst dann erreicht, wenn wir hören, was wir nicht sind. Wir sind nicht der Körper, der ein Umstand ist oder ein Gerät ist, durch das wir im Grunde genommen unsere spirituellen Eigenschaften nicht so direkt wahrnehmen können. Wenn uns jetzt jemand fragt, bist du voller Glückseligkeit, bist du voller Wissen und hast du das Gefühl, ewig zu sein, dann sag mal, in meinen starken 5 Minuten habe ich manchmal so eine Ahnung, aber ich kann nicht behaupten, dass ich in meinem Leben ständig Zugang zu diesem Bewusstsein hätte. Indem wir verstehen, was ich nicht bin, der physische Körper, können wir vielleicht anfangen, den Zugang zu unserer ewigen spirituellen Natur zu bekommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben hierfür. Ein Mensch im materiellen Dasein wird verglichen mit jemandem, der etwas verloren hat und deswegen keinen Zugang dazu hat. Sagen wir mal, man hat sein Lieblingsfotoalbum mit lieben Erinnerungen an eine vergangene Zeit in seinem Leben verloren. Man würde so gerne die Personen wiedersehen, die im Foto festgehalten sind, um es einfacher zu haben, an eine zurückliegende Zeit sich zu erinnern. Weil man jedoch das Fotoalbum verloren hat, hat man keinen Zugang dazu. Man ist traurig, weil eben diese Erinnerung nicht da ist und man ist gestört dadurch. So ist es auch mit unserem spirituellen Leben. Wir haben keinen Zugang dazu. Wir haben es verloren, weil wir es vergessen haben. Der Hauptursprung unseres Vergessens liegt in einem Knoten im Herzen, einem sehr festgeschnürten Knoten im Herzen, dem sogenannten Ahankara. Ahankara ist ein Wort, was jeder in sein Vokabular aufnehmen müsste. Ahang heißt ich und Kara der Macher, der Ich-Macher im Herzen. Das ist das falsche Ego, die falsche Identität. Durch diesen Knoten im Herzen wird die ewige spirituelle Seele, die von Natur aus völlig anders ist als das, was sie im materiellen Leben erfährt, gebunden an diese zeitweilige Natur. Die spirituelle Natur wird gefesselt an die materielle durch den Ahankara-Knoten, den Knoten im Herzen. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Berliner, ich bin Amerikaner, ich bin schön oder ich bin hässlich, ich bin eine Störung oder ein Hochgenuss. All dies sind Konzepte, die aus dem ewig kochenden Kochtopf des falschen Egos hervorbrodeln und hervorblubbern, in den Geist hinein, in das Denken, in das Führen und in das Wollen. Und diese Konzepte können zum Teil so stark uns beschäftigen, dass wir unsere spirituelle Identität vergessen, weil wir uns nur mit diesem falschen Ego bewegen in dieser Welt. Ich möchte euch das Beispiel von jemandem geben, der diesen Knoten durchtrennt hat mit dem Schwert des Wissens und sich erinnerte. Und hoffe, an diesem Beispiel ein paar wichtige Punkte aufzuzeichnen. Für die Menschen ist immer noch der Mensch das Interessanteste. Und deswegen möchte ich, statt in eine abstrakte Philosophie hineinzugehen und eure Gehirne zu beanspruchen, euch eine kleine Geschichte erzählen, die eure Sehnsucht erwecken soll, das zu erinnern, was ihr vergessen habt und somit den Knoten als falsche Dasein, als materielle Dasein zu durchtreffen. Die Geschichte ist die Geschichte von Lala Babu. Ich glaube, dass ich sie am Osterseminar erzählt habe, aber es waren nicht allzu viele von euch dort. Deswegen erzähle ich sie nochmal. Lala Babu existierte oder lebte im 18. Jahrhundert. Ein Gast fühlt sich nicht lautstark an. Oh, Hare Krishna, wir hören dich schon von einem halben Kilometer Entfernung. So, um euch kurz am Laufenden zu halten, wir sind jetzt gerade dabei, ein Dilemma versuchen zu lösen. Das Dilemma ist, dass wir, die wir eigentlich ewig sind, durch einen Knoten an eine Illusion gebunden sind und somit unsere natürliche oder eigene Natur vergessen haben. Und aufgrund dieses Vergessens unser ganzes materielles Dasein erfahren. Und jetzt kommt das Beispiel dafür. Lala Babu. Lala Babu war wohl der reichste Mann Westindiens. Noch heute kennt jeder diesen Namen dort. Lala Babu war der Besitzer eines gewaltigen Anwesens. Schon sein Großvater war sehr reich gewesen. Und er erbte all das. hier ist jetzt eine typische Szene aus Lala Babus Leben. Er sitzt auf einer Sänfte, die von vier starken Diener aus dem Kaschmir getragen werden. Vor ihm ist eine Musikkapelle, die aufspielt, und davor eine Gruppe von interessant tanzenden Tanzmädchen. Es ist ein Abend, eine kühle Brise weht vom Ganges herüber, während er auf der Sänfte durch den Park seines Anwesens getragen wird. Auf der Sänfte ist ein gewaltiger Hooker, eine Art Wasserpfeife, mit der man Cannabis in kultivierten Dosen rauchen kann. Raucht und hat, so wie es damals die Menschen der Upper 10.000 taten. Er betrachtet die Tanzmädchen mit Augen, die voller Freude rollen, hört die Musik, die in gewagten Eskapaden die Tonskalen auf und nieder jagt, und ist wohl der Ansicht, der froheste Mann seiner Zeit zu sein. Hat er auch viel Grund dazu. Nach dem materiellen Definition vom Glück hat er so alles erreicht. Plötzlich hört er aber vom Ganges zwei schicksalsvolle Sätze. Bella Hollow. Der eine Satz: Es wird spät. Es ist Zeit, dass wir zu uns gehen. Und er schaut interessiert, von wo diese Sätze kommen. Sieht ein Fischersmädchen, ganz armselig gekleidet, ihren schlafenden Vater an der Schulter, was er. Wird ja jetzt schon dunkel, die Brisen werden kühler und sie haben wohl noch einen Weg zu ihrer Behausung. Deswegen sagt sie: Es wird spät, wir müssen zurück. Und als Lala Baba nur diese beiden Sätze hört, findet eine Explosion in seinem Herzen statt. Nicht eine, die durch Dynamit gelegt ist, sondern eine, die durch Erkenntnis gelegt ist. Und wie obszön bekritzelte Stück Papier zerfetzt, so unter einer Explosion, so zerreißt plötzlich vor seiner Wahrnehmung die ganze Szene, und er sieht den unvermeidlichen Tod oder sein unvermeidliches Ende. Er sieht auch, dass er sein Leben bis anhin vergeudet hat mit zeitweiligen Dingen. Er sieht in dieser fast Vision, dass er eine Zeit für ihn ist, sich aufzumachen auf den spirituellen Pfad. Nur möchte denken, er hat die Cannabis geraucht, der Arme. Wieso soll man denn solch ein Leben aufgeben? Das ist ja nun wirklich die Höhe. Aber das, was er hat, diese Wahrnehmung eines höheren Zieles, ist etwas, was er eigentlich schon in seiner Jugend kultiviert hatte. In seiner Jugend hatte sich nämlich ein Zwischenfall ereignet, der ihm zu denken gab. Es war ein armer Mann zu ihm gekommen und hatte gesagt: Ich möchte ein Fest organisieren für meine Tochter, und ich bin gekommen zu dir, um Geld zu kriegen dafür. Und Lala Babu hat ihm reichlich gegeben, denn er war ein sehr gütiger Mensch, trotz seines sehr extravaganten Lebensstils. So, sein Vater hatte dann zu ihm gesagt: Lala, das ist nicht gut, dass du einfach Geld vergibst, was dir nicht gehört. Du solltest selber arbeiten für etwas, was dir gibt. Und Lala Prabhu hatte sich das zu Herzen genommen, war nicht etwa gestört deswegen, sondern hatte das Anwesen seines Vaters einfach aufgegeben. Er war über Nacht verschwunden. Und hatte auf dem Weg Heilige getroffen, die ihm gesagt hatten, du musst arbeiten für dein spirituelles Wohlergehen, für deine spirituelle Verwirklichung. Sonst ist dein Leben umsonst und nichtig. Er hatte diese Begegnung immer wieder erinnert, wie diese Heiligen lebten mit ganz und nochmal ganz wenig. Er hatte von denen gehört, die hatten ihm gesagt, dass er ewig ist und durch diese Situation, durch sein Leben hindurchgeht, durchschreitet wie ein Passagier, wie ein Passenger, auf dem Weg entweder zu einem neuen materiellen Körper, der aufs Neue geboren werden müsste, der aufs Neue sterben müsste, oder zurück in die ewige spirituelle Welt. Er hatte das gehört, er hatte dann angefangen in Orissa, zunächst einmal bei der West India oder East India Company, dann hat er ein großes Vermögen aufgebaut. Und das zerschmolz dann, als er wieder zurückkehrte, nach dem Tod seines Großvaters und auch dem Abtreten der Verantwortlichkeit seines Vaters. So, an diesem Abend, nun als er hörte, es wird spät, du musst zurückgehen, wurde ihm das, was ihm die Sadhus sagten, wieder bewusst, damals, als er in seiner Jugend ausgeboxt war von zu Hause und ein Multimillionär geworden war in fremden Ländern. So gab er dann also die Sänfte auf, er sprang runter, sein Kopf war völlig klar, er ging, sagte den Musikern, sie sollten aufhören und nach Hause gehen. Er hatte etwas Wichtiges vor, was er vergessen hatte. Die Diener sagten, wir tragen dich hin, wo du willst, aber er sagte, ich muss mich jetzt selber irgendwo hintragen. Er ging zurück nach Hause, schrieb einen Brief an seine Frau, die erwachsenen Kinder, in dem er sich verabschiedete und ging, ohne irgendetwas mitzunehmen, nach Vrindavan. Ein heiliger Ort. Und dort lebte er ein sehr zurückgezogenes Leben. Worum es ihm nämlich ging, war, diesen Knoten zu lösen, der im Herzen ist. Diesen Knoten des falschen Egos, der uns identifiziert mit bestimmten, um es psychologisch auszudrücken, Denkmustern oder um es philosophisch auszudrücken, das mit einer falschen Identität, die zwanghaft geworden ist, die sich selbst um ihrer selbst willen erhält, das falsche Ego, um dem zu entgehen. Ja? Also deswegen gab er auch seine Vorstellung auf, das ist meins, zum Beispiel. Das ist mein Anwesen oder mein Besitz. Nirmama Moha Vita Sangha Dosha Adhyatma Nitya Vinivitta Kama Dvandvera Vimukte Asukra Dukkha Sangel Gachantya Mudham Mudha Vadam Avyayamta. Das heißt, wer frei ist von falschen Besitzansprüchen, frei von Täuschung und frei von materiellen Begierden, Adhyatma Nitya Vinivitta Kama, wer das Ewige versteht, Gachantya Mudha, er ist qualifiziert, Gachanti heißt gehen, zu gehen zu diesem ewigen spirituellen Reich und sich dort der höchsten Persönlichkeit Gottes zu ergeben. Doch bevor man dieses tun kann, muss man den Knoten des falschen Egos, der einen immer wieder zurückzieht, schlagen. Und Lala Baba versucht das zu tun, indem er in Vrindavan einfach wie ein Bettler lebte. Ganz anders. Und was ganz anderes machte. Nach einiger Zeit dann hatte er einen Traum und in diesem Traum erschien ihm Krishna und sagte ihm oder bat ihn darum, einen Tempel zu errichten. Und Lala Babu ging dann nach Hause und löste das Anwesen auf. Er gab einen Teil seiner Familie und den anderen Teil nahm er mit nach Vrindavan und baute davon einen wunderschönen Tempel, den Tempel von Lala Baba. Ihr könnt ihn heute noch sehen, er ist ein Meisterstück mittelalterlicher Architektur. Er ist sehr schön angelegt mit verschiedenen Gärten und er atmet noch immer den Geist dieser unglaublichen, dieses Weltentlagers und berührt ein tief im Inneren. Dieser Lala Baba Tempel, das ist auch für euch interessant zu hören, falls ihr mal hungrig in Indien seid und nichts zu essen habt, hat noch bis zum heutigen Zeitpunkt die Arrangierung, dass man da hinkommt und jederzeit frei umsonst etwas zu essen kriegt. Noch heute speist dieser Tempel 1000 Sadhus, 1000 Menschen, die sich im spirituellen Leben verpflichtet haben. Und zwar ist es dadurch möglich, dass Lala Baba mit einem Großteil des Geldes in Vrindavan Land kaufte, was er vermietete. Und dieser Mietzins geht noch heute an einen Trust, den Temple Trust, der die Aufgabe hatte, eben die Sadhus zu beköstigen. Nicht so ist eine Arrangierung von ihm getroffen worden, für lange Zeit eben Nahrungsmittel frei zu verteilen an diese Sadhus. Lala Babu hatte eines Tages eine Idee. Wie ihr wisst, verehren wir in den Tempeln sogenannte Bildgestalten. Ihr könnt auch hier auf dem Altar unsere Bildgestalten von Gornitai sehen. Wir verehren sie nicht, weil wir irgendwelche Formen dieser Welt verehren, sondern weil wir verstehen, dass der höchste Herr, der erfreut ist durch die Hingabe seiner Devotees, die Bildgestalt mit Leben erfüllen kann. Deswegen wird die Zeremonie, wo man Krishna ruft, Pran Pratishta genannt. Pran heißt so viel wie Lebenslauf. Das Leben wird installiert in diese transzendentale Bildgestalt. Er wollte sehen, ob tatsächlich Leben da drin war. An einem kalten Winter sagte er zu seinem Pujari, seinem Opfer, seinem Priester, du, tu doch mal ein bisschen Butter auf den Kopf. Ich will sehen, ob es ihm nicht etwa zu kalt ist, ob da noch Leben drin ist. Oder ein Stück Ghee. Es war also wirklich sehr kalt, hat aufgetan. Und sage und beobachte, die Butter und die Ski zerschmolz und lief Krishna Chandra, so hieß der Devi, an den Wangen herunter. Das freut mich ja, sagte Lala Babu. Jetzt will ich aber noch sehen, ob er auch noch atmet in dieser Kälte. Pujari musste wieder, war ich gar nicht sicher, so ein Wattebäuschen nehmen und unter die Nase halten. Und tatsächlich sah er, wie der Wasser von einem Ein- und Ausatmen bewegt wurde. So fortgeschritten war Lala Baba. Er war zu dem damaligen Zeitpunkt wohl ungefähr 45 Jahre alt, dass Krishna selber sich ihm offenbarte. Nur eines Tages hatte er wieder einen Traum. In diesem Traum erschien Krishna Chandra und sagte, Lala, ich will, dass du mir einen zweiten Tempel baust. Ja, sagte Lala Baba, du bist gut. Ich habe doch alles ausgegeben, das weißt du doch. Nein, nein, dieser Tempel ist ein Tempel, der nicht mit Geld gebaut werden kann. Und jetzt möchte ich euch bitten, wirklich genau zuzuhören, weil es ein wichtiger Punkt ist, der jetzt feucht und euch ein bisschen zu denken geben soll. Actually, bevor ich das erzähle, will ich das nochmal in die Schublade des Geheimfaches legen. Jetzt nicht zugänglich im Augenblick. Und euch noch kurz schildern, wie fortgeschritten dieser Lala Baba war. Also so 45, 46, so irgendwo so vor 50 war, ging er eines Tages aus Vrindavan weg. Ihm war da zu viel los, einfach. Und er ging in eine Höhle am Govardhanberg. Nun, diese Sadhus, die findet man heute immer noch, haben folgenden Schedule. Die wachen um 2 Uhr morgens auf und sitzen dann, meditieren, bis 2 Uhr mittags da. Und danach empfangen sie dann Gäste und predigen zu denen oder beantworten denen die Fragen, um Hindernisse auf dem spirituellen Weg aus deren Leben zu räumen. Und dann so gegen 7 Uhr kümmern sie sich um was zu essen. Und statt jetzt einfach da zu sitzen und zu warten, dass Leute ihnen Essen geben, das könnte man ja so einrichten, bring was vorbei, wenn du das nächste Mal kommst, nehmen die nichts an, sondern gehen betteln zu 7 verschiedenen Häusern. Das nennt sich Madhu Kali. Madhu heißt Honigbiene und Kali heißt machen. Wir kennen im Deutschen das, die Bezeichnung Mücke machen. Eine Mücke machen heißt schnell verschwinden. Das ist ein Ausdruck aus dem Norddeutschen. Mach mal eine Mücke. Sag mal, oder schleicht die, würde der Bayer sagen. Es gibt aber auch eine Biene machen. Madhukari heißt das. Das heißt, dass man die Verhaltensweise der Biene nachahmt, genauso wie sie von Blume zu Blume schwirrt oder fliegt, um sich dort den Blütenstaub zu nehmen und Honig daraus zu machen. So geht auch der Entsagte, der sich vom materiellen Leben entsagt und den Knoten des falschen Egos zerschlägt, von Haus zu Haus wie ein demütiger Bettler. Und alles, was er kriegt, nimmt er an. Wenn er nichts kriegt, dann geht er unverrichteter Dinge nach Hause. Er geht nicht, er lässt sich auch nicht in einem Haus alles geben, sondern nur ganz wenig. So lebt er bescheiden und von der Barmherzigkeit Krishnas abhängig, der durch diese Leute wird, der eine Arrangierung für ihn macht. Das ist so sein Verständnis. So eines Tages kam er zu einem Tempel und der Pujari sagte, mein lieber, der Priester sagte, mein lieber Lala Babu, morgen Abend geh bitte nicht auf Madhukali. Morgen Abend werde ich vorbeikommen mit einem Teller von den Dingen, die wir Krishna geopfert haben. Zuerst wollte er ablehnen, aber dann tat er das auch. Am Abend des nächsten Tages setzte ein fürchterlicher Regen ein, der den Priester daran hinderte, zur Höhle zu gehen, in dem Lala Babu war. Und er dachte die ganze Nacht nach, oh Mensch, der hat jetzt nichts zu essen, der muss doch hungrig sein. Und es wurde dann 12 Uhr, 1 Uhr, strömte immer noch wie verhext. 2 Uhr dann brach der Pujari auf, versuchte den Teller zu finden, den er fertig gemacht hatte, aber der war ja gar nicht mehr da. Dann richtete er einen komischen, kurzen anderen Teller an und ging, wobei es nur noch nieselte, zu der Höhle von Lala Babu. Als Lala Baba ihn sah, sagte er, hey, was bist du denn für ein Zeitplaner? Du warst doch bereits hier. Du hast mir doch bereits einen Teller gegeben. Warum kommst du denn aufs Neue vorbei? Was, sagte der Pujari? Ich war überhaupt nicht bei dir. Ich konnte ja nicht kommen. Ich wollte, aber es regnete so stark. Schau hier, sagte Lala Baba. Da ist der Teller, den du mir gebracht hast. Tatsächlich war das der fehlende Teller. Komisch, sagte der Priester. Wie sah ich denn aus? Ja, sagte Lala Baba, so wie du halt aussiehst. Aber du hattest so ein, jetzt fällt mir auf, du hattest durch eine besondere, du hattest doch solche Ausstrahlung. Ja, sagte der Priester, ich habe aber keine Ausstrahlung, ich bin total in Maya, in Illusion. Oh nein, sagte Lala Baba, mein Herr kommt in einer Verkleidung und ich kann nicht durch seine Verkleidung hindurchschauen und ihn erkennen. Krishna selber war da. Das wusste er eben auch. So, Lala Baba, und das soll hier durch die Zeit werden, war schon sehr fortgeschritten, bis er diesen Traum hatte. Und dieser Traum ist jetzt sehr wichtig. Jetzt hol ich das hier einfach wieder raus. In dem Traum sagte ihm Krishna Chandra, mein lieber Lala Baba, den Tempel, den du jetzt für mich errichten sollst, kann man nicht mit Geld errichten. Den kann man nicht mit Steinen errichten. Das ist der Tempel im Herzen. Dazu musst du ein Fundament bauen. Ein Fundament der Demut. Lala Baba wachte auf am nächsten Morgen und war sehr aufgeregt. Denn das, was Krishna Chandra, was Krishna zu ihm gesagt hat, war die höchste Unterweisung im spirituellen Leben. Man mana bhava mat bhakto majaji man namaskuru. Man soll ständig an Gott denken, ihn stets verehren, ihm seine Ehrbietung darbringen und sein Devotee werden. Das heißt, man nimmt seine spirituelle Identität an, getrennt von dem falschen Ego. War sehr aufgeregt, als er das hörte, und wusste, das geht nur, wenn er Einweihung nahm bei einem spirituellen Meister, der ihn beschäftigt in Diensten zu Krishna und ihn so lange unterweist, bis er schließlich in seiner spirituellen Identität Krishna dient. So, Lala Babu ging zu Krishna Das, an Krishna Das, der auch am Govardhan lebte, und sagte, ich möchte von dir eingeweiht werden. Aber Krishna Das sagte, du bist doch überhaupt nicht qualifiziert dazu. Wenn du qualifiziert bist, dann komme ich zu dir. Du brauchst nicht wieder zu mir zu kommen. Und ich denke, was? Lala Babu, der ist doch schon so gut bewandert und so accomplished eigentlich. Er hat so viel Fortschritt gemacht. Wieso ist der noch nicht fortgeschritten genug? Die Antwort wusste Lala Baba sofort. Er sah noch immer die Menschen entsprechend von Freunden und Feinden. Kennt ihr diese Liste vielleicht auch? Der liegt so auf meiner Wellenlänge, der passt in mein Temperament hinein, aber der ist ja unmöglich. Die Österreicher haben eine Art, sich zu unterhalten, sie nennen das Schmäh. Bedeutet nichts anderes, als Schlechtes über andere zu sagen. Ist eines der Lieblingssports der Materialisten. Hinter dem Rücken Schlechtes hinter ihm sagen. Wir haben übrigens die Formulierung, man sagt Gutes hinter dem Rücken des anderen. So, die Materialisten sagen immer sehr gerne Schlechtes hinter dem Rücken von anderen. Es gibt ein richtiger Sport davon. Oder im Geist liegt man sich zurecht. Also der ist ja ganz nett, aber ich möchte nicht sehen, was der zu seiner Frau sagt, wenn die Tür zu ist. Das ist ganz gelinde. So, Lala Babu hatte noch immer Freunde und Feinde in dieser Welt. Besonders ein mochte er nicht. Das war der Seth. Seth war jemand, der ein großes Anwesen hatte in Vrindavan, der auch die Sadhus, die Pilger und die Mönche beköstigte. Wer nach Vrindavan geht, kann den Tempel, den Seth baute, sehen. Es ist ein großer, eine Replika, eine Nachahmung von Sri Ranga. Geht doch hoch, ganz hoch. Wunderschöner Tempel. So, nach einiger Zeit war Lala Babu soweit. Einen Morgen sahen die Leute, die sich um den Tempel kümmern, der Wächter des, am Eingang des Tempels, plötzlich einen aristokratischen Bettler. Es war Lala Babu, der gekommen war, um Almosen zu betteln bei seinem ehemaligen politischen Feind und Widersacher. Und der Wächter brachte ihn sofort rein und führte ihn zu Seth, und Seth sagte, was machen Sie hier?
Also, wenn ich mich geduzt habe, weil nur in Deutsch gibt es Sie und so weiter.
Was machst du hier? Ich bin gekommen, um Almosen zu betteln, um Madhukari zu machen, um eine Biene zu machen bei dir. ich bin hungrig. Oh, sagte Seth und ließ einen großen Teller herbeibringen. Auf diesem Teller war ein Haufen von Diamanten gehäuft und ein Tuch. So wie dieses Tuch da. Das gibt man beides. Das ist in eurem Sinne in der Vorlesung beschäftigen können. Man weiß, dass ihr noch da seid. Ich weiß, viele verlagern sich so langsam auf die Zunge und den Magen, weil bald dann Fassaden kommen. Ja. Dieses Tuch gibt man traditionell unter Juwelen. Da sagte Lala Babu, jetzt gibst du mir aber nicht Madukari. Du gibst mir das Geschenk, was man einem Kaiser gibt. Ja! Du bist ein Kaiser, sagte sie. Denn du hast es geschafft, dich von deinem falschen Ego zu trennen, wo du Freunde und Feinde. Ich war dein Feind und du hast mir gegenüber sehr schwierige Gefühle gehabt. Ich weiß es, du warst ja auch in Litigation, also gibt es glaube ich nicht in Deutsch, Litigation, also ein Rechtsstreit, verstrickt, im Clinch schlagen wir da. Jetzt kommst du aber mit dieser Demut zu mir. Ja, ich danke dir und ich habe viel von dir gelernt. Für mich bist du ein Kaiser. Ich kann dir nicht einfach eine trockene Scheibe Brot geben oder so. So, Lala Baba verließ den Tempel und sah einen überglücklichen Krishna das auf ihn zu gehen. Sagte, jetzt bist du in der Lage, eingeweiht zu werden. Und den Vorgang zu hören, oder den Prozess zu hören, wie du deine ewige, in deiner ewigen spirituellen Identität handeln kannst. Demut ist nicht nur eine noble Charaktereigenschaft. Demut ist auch nicht das Zeichen eines willensschwachen Individuums, wie es die heutige Zeit aus Disco-Klängen und Flitter- und Flimmer-Zivilisation vielleicht sein. Demut ist eine lebensnotwendige Eigenschaft für jemanden, der den Knoten der Lüge trennen will. Unsere eigentliche Position ist eine sehr bescheidene. Wir sind für gewisse Zeit in diesem physischen Körper. Wir schauen durch die Augen, hören durch die Ohren hinaus in diese Welt. Entsprechend unseres Karmas haben wir bestimmte Dinge, die wir erleben, bestimmte Talente oder auch Nachteile. Aber dies ist nur eine sehr kurze Angelegenheit. Nichts ist auch nur den Blick des Auges wert. Alles lügt und stinkt uneingestanden. Und nichts wissen von unserer Teilhaftigkeit, also im Teilsein, oder um es mal einfach auszudrücken, dass wir ein Teil Gottes sind. Sind wir in einer Illusion gefangen, die folgenschwer ist. Und dieser Knoten des falschen Egos zu lösen, ist sehr, sehr wichtig. Es kam einmal ein anderer, sehr reicher Landbesitzer zu einem Mahatma, einer großen Seele, und bat um Einweihung. Und der Mahatma sah sogleich, der ist ja überhaupt nicht qualifiziert. Siebenmal kam der und bat um Einweihung. Bis schließlich der Mahatma sagte, gut, wenn du folgenden Text bestehst, finde mir jemanden oder irgendetwas, was dir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Und das Einfachste, was es gibt, dachte sich der aristokratische Gentleman. Ich gehe einfach jetzt aus dem Haus heraus und den nächstbesten, so wie Ingo oder so, den nehme ich rein, der ist mir in jeder Hinsicht unterlegen. No problem whatsoever. Als er aber auf der Straße war, merkte er, dass niemand eigentlich jeder Hinsicht unterlegen war. Gut, der eine sah vielleicht nicht so gut frisiert aus, aber dafür hatte er einen tollen Schnauzer. So sah das auf der sehr oberflächlichen Ebene. Oder der eine war vielleicht nicht so intelligent wie er, aber dafür ausgesprochen loyal. Hat er ein einfaches Wesen. Und so dachte sich der Mahatma einiges. So dachte sich der bengalische Gentleman, nachdem er viele Leute untersucht hatte, dass eigentlich niemand da war, der in jeder Hinsicht unterlegen war. Dann schaute er unter den Tieren nach, sah als erstes den Esel. Gut, er merkte, der Esel ist ein bisschen einfältig. Essen und Sex, das hat er im Kopf, wie viele unserer Zeitgenossen. Aber dafür ausgesprochen stark. So registrierte er dann, dass dass Brahma, der Schöpfer, alle Wesen mit Vorzügen und Nachteilen geschaffen hatte. Frustriert setzte er sich aufs Feld und machte einen Open-Air-Haufen. Also zu Deutsch gesagt, er hatte die große Toilette. So, als er dann nach der Produktion nach unten schaute, wurde er sehr glücklich. Jetzt habe ich etwas gefunden, was mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Das befindet sich sogar unter mir, rein logistisch betrachtet. Aber dann hatte er eine Idee. Nein, nicht mal meine Fäkalie. Ist mir in jeder Hinsicht untergeordnet, denn bevor das mit meinem Körper in Kontakt kam, war es frisches, sprießendes Gemüse. Erst nach dem Kontakt mit meinem Körper hat es sich umgewandelt in eine aggressiv riechende Substanz. So als er so schaute in dieser sehr menschlichen Situation, bemerkte er einen Wurm, dessen Reiseroute schon feststand. Und er wurde sehr glücklich. Gut, jetzt haben wir ihn gefunden. Jemand, der mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Das ist doch nun wirklich too much. Der geht sogar in diese Substanz, mit der man nichts anfangen kann. Also das ist mir. Doch dann registrierte er. Nicht einmal der Wurm ist mir in jeder Hinsicht unterlegen. Denn er kann diese an und für sich unbrauchbare Substanz durch einen Vorgang der Umwandlung in Manür, also Dunk, umwandeln, sodass man Felder damit dünnen kann. Ach, ich bin niedriger als der Wurm, sagte er da zu sich. Und meldete sich ab bei seinem Mahatma. Sagte, ich kann nicht eingeweiht werden. Oh, sagte der Mahatma, jetzt bist du qualifiziert. Du hast nämlich eine echte spirituelle Verwirklichung gemacht. Die Seele ist, die in dem Körper residiert, ist nach der Katha Upanishad so groß wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze. Ist diese Seele, die den Körper bewegt. Wenn die Seele den Körper verlässt, so wird der gleiche Körper mit seinem Blutkreislauf, seinem Verdauungssystem und dergleichen mehr nutzlos. Er wird einfach der Dekomposition, also der mit dem Komposthaufen über den Grab, wollte ich sagen, in den Grab übergeben und verwest dann. Es ist die Anwesenheit der Person, der spirituellen Seele, die das Ganze laufen lässt. So, Tatvamasi, das bist du. Du bist ewige spirituelle Seele. Du bist nicht dieser materielle Körper, auf den du dir jetzt etwas einbildest. So, der Vorgang spirituellen Lebens beruht auf diesem Fundament. Diesen Tempel, um den Krishna bittet, den Tempel im Herzen, der kann nur auf diesem Fundament errichtet werden. Und es ist ein möglich, auf diese Ebene der Demut zu kommen, durch ein sorgfältig angelegtes Programm von Tätigkeiten, die nicht im falschen Ego ausgeführt werden, sondern im Dienst Krishna. Wenn ihr mich jetzt fragt, nachdem ich so 20 Jahre Krishna-Bewusstsein praktiziert habe, Sashinandan Swami, was hast du verwirklicht? Worauf kommt es drauf an? Was ist, was du so sagen würdest? Dann ist es das. Man kann dann anfangen, spirituelles Leben zu kosten, wenn man die Vorstellung aufgibt, ein Meister zu sein, sondern versteht, dass man ein Diener ist. Ein Diener Krishnas und auch ein Diener seiner Teile, der Lebewesen, die in dieser Welt verschiedene Verkleidungen angenommen haben, nämlich verschiedene physische Existenzen, welche alle angezogen sind mit dem Mantel des Karmas und festbacken auf der Seele durch den Knoten des falschen Egos. So wie man davon sich frei machen kann, das falsche Ego, durch eben spirituelle Tätigkeiten, die es einem erlauben, in Verbindung mit Krishna zu handeln, dann fängt das spirituelle Leben an. Meine Verwirklichungen lassen sich auch zusammenfassen in zwei Stichwörtern, Nama Ruchi und Jiva Daya. Ich hoffe, dass es Verwirklichungen sind. Es sind Dinge, die mich sehr inspirieren. Nama Ruchi heißt, dass man einen Geschmack entwickelt, mit Krishna Gemeinschaft zu haben, in Form seines heiligen Namens. Krishna ist nicht verschieden von seinem Namen. Und Jiva Daya heißt, dass man sich um andere kümmert. Denn das ist der einfachste Weg, um sich nicht mehr so viel um sich selber zu kümmern. So, Hare Krishna. Ich habe heute mal ein bisschen so gesprochen. Ich weiß, dass wir gestern, die das erste Mal da sind, die sich vielleicht interessieren, mehr interessieren würden für eine systematische Erzählung philosophischer Prinzipien oder so, kann man das nicht sagen. Ich habe aber heute mal so ein bisschen gesprochen um Dinge, die solche Menschen bewegen, die sich auf den spirituellen Weg bereits gemacht haben. Ich vertrete auch eine Theorie, die ist, dass jeder, der hierher kommt, in dieses entlegene kleine Zentrum mitten im bürgerlichen Vorstadt-Siedlungsgebiet von München, dass der ein gewisses spirituelles Interesse mit sich bringt und dieses Interesse hat, eine lange Reise zu Ende zu bringen. Die lange Reise hat uns geführt durch so viele Leben, bis wir endlich die menschliche Form des Lebens erreicht haben. Nun muss es uns gelegen kommen, oder nun muss es uns ein Anliegen sein, die Reise durch den Kreislauf von Geburt und Tod mit dem Ende in Leben zu führen, indem man zu diesen spirituellen Bereichen geht. Das ist aber nur möglich, indem man bei sich im Herzen ein Tempel baut. Oh, Bauleute, nehmt Abstand von hier euren Badezimmern und der Villa, die noch nicht ganz am Dach verputzt ist, baut den Tempel im Herzen. Das ist die wirkliche Arbeit, die wir haben. Tut ein Fundament legen. Fundament, was auf Freiheit vom falschen Ego beruht oder sich in Demut dann manifestiert. Und das ist, und beschäftigt euch mit spirituellen Tätigkeiten. Nicht, dass man die ganze Woche nur arbeitet und die Wohnung erhält mit den regelmäßigen Zufuhr von Milch und Brötchen am Morgen und der Süddeutschen allgemein. Der allgemeinen Süddeutschen, die ganze Allgemeinheit. Man sollte was tun für seine ewige spirituelle Identität. Nicht jeder macht es wie Lala Bhav machen, dass er aus seiner Wohnung in München heraus sich begibt, wie der Lala Bhav aus seiner Sempte. Aber wir sollten nicht mehr den Ritt der Illusion so machen. Wir sollen ein bisschen was Spirituelles tun. Und da komme ich an den praktischen Teil, womit ich jetzt auch beendet habe. Es sind einige von euch ein bisschen spät gekommen. Wenn ich die eigentliche Situation unseres Tempels erzählen würde, müsste ich in die Melodie eines Trauermarsches verfallen. Es ist nämlich so, wie dieser Tempel ist zu weit draußen, er ist zu klein und obendrein zu teuer. Wir haben noch neben diesem Tempel ein ganzes Unternehmen in Island gestartet, um einfach mal Luft zu haben von München. Stimmt tatsächlich, die Hälfte der Münchner Tempelbesatzung ist in Island. Wir sind auch so weit gekommen, dass die Präsidentin, wir sind auch du mit der, wir können die immer kontaktieren, die liest nämlich unsere Bücher. Und wir sind in den Zeitungen gewesen, haben jetzt eine gute Aufruhr gemacht. Wir haben nämlich Free Food, Food for Life. Heißt das so? Food for Life? Ja, yes, Food for Life dort gegründet. Das ist ja etwas, wo Mönche, also wo wir von großen Kompanien Nahrungsmittel bekommen, die dann kochen, zu Krishna opfern und an die Unterprivilegierten einer Stadt verteilen. Das machen wir in vielen Ländern und vielen Städten und haben jetzt bis dato 80 Millionen Teller verteilt. Auch bei Flutkatastrophen und dergleichen mehr. So, wir haben das auch in Island gestartet und dann kam die Health von der Regierung, eine Abteilung, die Gesundheitsministerien, haben gesagt, sie haben nicht eine abgenommene Küche. Und das kam dann in allen Zeiten und dann gab es eine schöne Schlacht, die zugunsten von den Devotis ausging. Also Hare Krishna ist bekannt in Island. Wir haben aber, während wir das alles getan haben, nicht sozusagen gesehen, wie der Münchner Tempel oder das Münchner Tempelprojekt, das wurde so nicht ein bisschen vernachlässigt, sodass wir mit großer Mühe diese Programme wahrgenommen haben, also sonntags und zweimal im Monat in der Auenstraße, das ist in der Innenstadt, wurde sehr mühselig. Und da wir immer das Gefühl hatten, dass Krishna ein Gast von euch, der liebe Gast hat ja einmal mir geschrieben, Krishna hat noch immer nicht eine würdige Repräsentanz in München gefunden. Weil wir immer das Gefühl hatten, dass dieses Zentrum mitten in der bürgerlichen Kleinstadt-Idylle des vorstädtlichen Münchens einfach nicht. Wir müssen zum Beispiel immer die Dings schließen, die Fenster schließen, um ein bisschen Kirtan zu machen. Jetzt, wo wir so dabei sind, auszuziehen, machen wir es vielleicht nicht, aber das wäre eigentlich die Auflage. Und es wurde immer zu klein, da haben wir uns also entschlossen, jetzt etwas ganz Revolutionäres zu machen. Jetzt einige von euch werden schon sagen, oh nein, bitte nicht das. Aber das ist es. Wir werden den Tempel für einige Zeit schließen. In dieser Zeit werden wir intensiv bemüht sein, einen richtigen schönen Tempel zu finden. München. Wir schauen uns übrigens gerade ein 10-Millionen-Projekt an. Hier würde ich sagen, euer Enthusiasmus ist nicht tot zu kriegen. Da ist jemand, der uns, das ist etwas, was vielleicht, ich meine, ich tue mal ein bisschen Hoffnung in die Atmosphäre hineinlegen, dass jemand, der unter Umständen uns das geben würde, richtig so, hier nimmt es, macht einen schönen Tempel draus. Der hat nämlich ungefähr 20 Häuser in München und braucht diese Villa nicht. Das ist also nicht nur, das ist nicht nur unsere Meinung, sondern auch seine Meinung. Das ist nämlich sehr wichtig. Nicht? Und wir werden da mal schauen. Ein paar liebe Freunde sind da dabei, sich darum zu kümmern. Wir möchten aber parallel natürlich jeden von euch bitten, auch zu schauen und zu sehen. Vielleicht, ihr seid ja Münchner und ihr campt die Stadt durch, während ihr den Wegen eures Alltags, den vorgezeichneten Wegen folgt. Könnt ihr bitte schauen, wo etwas frei ist? Vielleicht ein Tanzatelier in der Nähe des Hauptbahnhofs, wohl Hauptbahnhof, also viele asoziale. Weil da könnte man Food for Life machen. Anyways, da wird man dann sehen, was man da alles so machen kann. Bitte sucht gründlich, sucht auch ein bisschen in eurem Herzen. Es ist einfacher, den Tempel im Innern zu bauen, wenn man ab und an in einen Tempel zu Besuch kommt, wo man immer wieder an diese Dinge erinnert wird. Wir können also auch einen Tempel außen nehmen. Wir werden also in dieser Zeit jetzt Folgendes tun. Einige der Devotees werden nach Nürnberg gehen und von da aus sich darauf konzentrieren, die finanziellen Möglichkeiten zu schaffen für diesen neuen Tempel. Murali wird aber in München bleiben, die ganze Zeit über. Murali kennt bestimmt die meisten von euch, die Frau von Wilhelm Bahnen, so der schwerliche Mittelpunkt des Zentrums. Und wir werden mit den Sonntagsfesten weiter fortfahren. Wie, das müsste Brihad Bhanu vielleicht sagen. Gerd, du stehst da gerade so entspannt. Könntest du vielleicht Brihad Bhanu mal bitten zu kommen? Denn diese Info ist ja interessant für alle, dass wir das.
Brihad Bhanu?
Der sagt uns denn, wann und wo man sich, wo diese Sonntagsfeste noch weiter fest. Und dann werden wir nach einiger Zeit mit großem Enthusiasmus in einem neuen Tempel weitermachen. Wir werden euch dann auch alle einladen zur Eröffnungszeremonie. Brihad Bhanu. Was ist? Diese Stammserie. Das ist hier Brihad Bhanu, also die meisten kennen ihn ja, ich will ihn jetzt nicht so formell vorstellen. Brihad Bhanu, ich hatte gerade so ein bisschen über die Pläne erzählt, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, um einen neuen Tempel aufzumachen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass einige von euch nach Nürnberg ziehen werden, du?
Und nicht.
Wahrscheinlich nicht? Doch, wieder anders.
Ja.
Ist noch nicht. Also ihr seht, ich weiß es gar nicht so genau. Und wir dachten, es wäre interessant, wenn wir von dir jetzt kurz hören, wie es weitergeht, wo die Sonntagsfeste stattfinden und dergleichen.
Also bis, ich denke, in den nächsten kommenden Monaten werden wir es probieren. Und dann werden wir es in der Aussprache machen. So, das Beste ist, wenn jeder seine Adresse hinterlässt. Weil wir werden dann die Leute informieren und also schreiben, wo denn das nächste Programm stattfindet. Wir werden auch in 2 Monaten haben, in den Sommer, also im 1. August, also im 1. August, der wird hier im 1. August. Also,
das ist tatsächlich so, noch den jetzt kommenden Monat, wo sind wir denn jetzt gerade? 15. April oder so?
Wir sind jetzt im April, am 2. Mai. 2. Mai ist ein Wasser. Jetzt dann nach der Zeit. Und danach wird jetzt der Auftrag gemacht, oder müssen wir die finden, weil jetzt da so eine Schwierigkeit genau. Das Beste ist, dass wir das hier in Kassel auch weiter zu machen, dass wir kommen, die hier, wo war die, und dann können wir uns einladen.
Gut, fein, denn wir wussten das nicht so. Danke. Wie weit ist mit Prasada? Oh ja.
Ja.
Gut.
Erst
Prasada
und dann die
Ja. Jetzt Arti? Dann Prasada, dann die jetzt.
Okay.
Ja, ist da, so dachtest du es, oder? Ja. Gut, wir machen jetzt also noch eine kleine Aratik-Zeremonie. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.